Danke für das iPad. Nein, ich glaube, die Kinder, die noch sitzen, ihr dürft jetzt in eure Betreuung gehen. Die Erwachsenen dürfen gerne sitzen bleiben. Und ihr seht es schon hier vorn, wir sind schon ein paar Monate im Buch Hiob unterwegs. Und wenn du die letzten Sonntage, an denen wir uns über Hiob ausgetauscht haben, wenn du die letzten Sonntage dabei gewesen bist, dann erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass das Buch Hiob sich eigentlich um zwei zentrale Fragen dreht. Ich kann noch nicht weiterschalten hier, aber das wird bestimmt gleich funktionieren. Wenn wir Kapitel 1 und 2 vor allem sehen, dann dreht es sich einerseits um die Frage, warum leidet Hiob? Das ist die große Frage von Hiob und seinen Freunden. Aber wir als Leser, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir wissen, warum Hiob leidet. Und für uns ist die Frage, warum glaubt Hiob an Gott? Tut er das umsonst? Ist es Gott wert, dass man ihn liebt, dass man ihn verehrt, dass man ihm Lobpreislieder singt, weil Gott Gott ist? Oder weil wir irgendetwas von ihm bekommen? Und ihr erinnert euch vielleicht noch eher mit negativen Emotionen an die vielen Kapitel, wo die Freunde darüber debattieren. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch, dass wir gehofft haben, Gott antwortet, und dann kommt aber Elihu und sagt nochmal aus seiner Perspektive, was passiert. Und jetzt, heute sind wir endlich in Kapitel 38 angelangt, endlich an dem Punkt angelangt, wo Gott tatsächlich antwortet. Bevor wir uns damit ein bisschen beschäftigen, lass mich dich mal ganz ehrlich fragen, trifft eine von den beiden Fragen gerade auf dein Leben zu? Bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, Stephanus, da passieren Dinge, das reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Und ich ringe damit, warum Gott tust du das? Und ich ringe auch damit, Gott, will ich dir wirklich vertrauen, wenn du das tust? Oder darf ich dich fragen, vielleicht bist du hier und sagst, will ich überhaupt diesem christlichen Gott vertrauen? Ist dieser Gott wirklich dieser Gott, wo ich sage, da hänge ich mein Leben mit allem, was ich bin und tue, hundertprozentig dran? Ich will die zwei Fragen mal bewusst in den Anfang der Predigt stellen. Weil wenn Gott jetzt antwortet, ihr Lieben, dann antwortet Gott nicht nur Hiob. Weil wir haben das in seinem Wort stehen. Und wenn wir jetzt gucken, was sagt Gott, dann ist das die Antwort an Hiob damals, aber auch die Antwort an mich und an dich heute. Und zwar genau auf die Fragen, in denen wir momentan unterwegs sind. Lass mich noch eine zweite Frage stellen. Die ist ein bisschen blasphemisch. Stell dir vor, du wärst Gott. Klammerbemerkung, ich bin sehr froh, dass du nicht Gott bist. Und du solltest sehr froh sein, dass ich nicht Gott bin. Aber stell dir mal für eine Minute vor, du wärst Gott. Was hättest du Hiob gesagt? Also du kennst die Geschichte von Hiob. Du kennst das unsägliche Leid, was er erleben muss. Und jetzt stell dir vor, du bist Gott und du hörst dir das ganze Gerede der Menschen an. Und jetzt, und so fängt das an, wenn ihr Kapitel 38 aufschlagt, fängt das, und das, da atme ich auf, da antwortete der Herr, also Jahwe, dem Hiob aus dem Sturm und sprach. Was hättest du gesagt? Ich sage euch ehrlich, ich würde am liebsten ein Mikro nehmen und es durch die Reihen gehen. Weil wir denken ja immer, also ich weiß, was Gott eigentlich zu tun und zu sagen und zu lassen hat. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich... Okay. Hättest du Hiob gesagt, pass auf Hiob. Eines Tages kam der Satan zu mir. Und ich habe ihn gefragt, Satan, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, Satan, hast du Acht gehabt auf Hiob? Ach, und übrigens, Hiob, dann haben wir eine Wette geschlossen. Echt? Hättest du ihm Kapitel 1 und 2 vorgelegt? Ich finde die Frage gar nicht einfach zu beantworten. Was hätte ich denn gesagt? Jetzt, ich bin ja unendlich froh, dass wir die Frage auch nicht beantworten müssen, weil wir lesen, was Gott gesagt hat. Aber das macht nochmal deutlich, Gott ist Gott und nicht wir als Menschen. Aber kommt Leute, lasst mich da nicht lang drumherum reden, sondern lasst uns mal damit beginnen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, Kapitel 38 aufzuschlagen. Weil wirklich, jetzt endlich kommt Gott und redet. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren.
Also ihr merkt, Gott kommt, übrigens, es fällt auf, Gott antwortet nur Hiob, nicht den Freunden, nicht Elihu, sondern er antwortet nur Hiob und er sagt, Hiob, wer ist es denn, der eigentlich mit mir redet ohne Erkenntnis? Und dann sagt er, gürte dich wie ein Mann. Damals war das ja so, die Männer trugen auch Kleider. Und wenn man hart arbeiten wollte, dann hat man sein Kleid hochgebunden. Also Gott sagt so, Hiob, du setzt mir die Pistole auf die Brust, jetzt lass uns mal reden. Und ihr hört die Ironie, dann will ich, der Schöpfer von Himmel und Erde, der allmächtige Gott, dich, das Geschöpf, begrenzt, sündig fragen und du sollst mich belehren. Und dann fängt Gott an und wenn man das durchzählt, passiert jetzt hier nichts anderes, als dass Gott eine Frage nach der anderen stellt. Eine Frage nach der anderen. Er geht durch die Welt, er geht durch die Schöpfung, er geht durch das Leben und er sagt, Hiob, erklär mir das mal. Und das fängt relativ einfach an, aber jede Frage, das werden wir gleich merken, jede Frage führt dazu, dass man mit offenem Mund vor Gott steht und sagt, Gott, ich habe keine Ahnung, aber ich bin überwältigt davon, ich bin ergriffen davon, wie du dieses Leben, das ich nicht verstehe, doch in deiner Hand hältst. Guck mal, das fängt mit dem unbelebten Makrokosmos an und ganz konkret Vers 4 bis 7 mit der Erde. Dort sagt Gott Folgendes. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Gott fragt Hiob, Hiob, hast du einmal über den Planeten nachgedacht, auf dem du lebst? Hast du mal über die Erde nachgedacht? Hiob, wie breit ist die Erde eigentlich? Hiob, wer hat die Sockel eingesenkt? Also wer sorgt dafür, dass die Erde dort stehen bleibt, wo sie steht? Hiob, wie setzt sich die Erde eigentlich zusammen? Hiob, teile es mir mit. Ich bin mir nicht sicher, ob du schon mal über den Planeten nachgedacht hast, auf dem du dein ganzes Leben verbringst. Ich bin mir nicht sicher, ob du schon mal über dieses Bild nachgedacht hast. Weil das ist sie, liebe Leute, das ist unsere Erde. Und jetzt guckst du dir das Bild an und ich bin mir ziemlich sicher, den meisten von uns geht es so, wir gucken uns das an und sagen, klar, natürlich ist das unsere Erde, habe ich schon 1000 Mal gesehen, hatte ich in der Schule. Stephanus, was willst du mir sagen? Leute, das ist ein Bild von Apollo 17, 1972 aufgenommen. Als man die Erde zum ersten Mal so sah, und das ist nicht Jahrtausende her, das ist ein paar Jahrzehnte her, man hat die Erde vorneweg nie so gesehen. Als man die Erde zum ersten Mal sah, war man erstaunt über die Schönheit unseres Planeten. Vielleicht wisst ihr, die NASA gibt jedem ihrer Bilder Namen. Und man nannte dieses Bild von Apollo 17 die blaue Perle. Weil so unendlich viel Wasser und Lebenskraft und überhaupt Energie allein aus diesem Bild hervorstrahlt. Und wisst ihr, 4 Jahre vorneweg, Apollo 8, hat man dieses Bild von der Erde gemacht. Und ich liebe dieses Bild, weil das, was man hier sieht, das ist die Mondoberfläche. Wir stehen also auf dem Mond und wir schauen auf die Erde. Und was ich an diesem Bild liebe, ist Folgendes. Das Teil, was wir Erde nennen, das, wo du und ich leben, das hängt mitten im Nichts. Das hängt einfach da. Und das ist genau die Frage, die Gott hier stellt. Hiob, wer sorgt dafür? Jetzt, vielleicht bist du hierher gekommen als Student oder als Schüler und sagst, ich finde Gottesdienst immer so entspannend, weil da muss ich nicht nachdenken. Sorry Leute, es wird heute ein bisschen mehr um Physik und Dinge gehen, die du in deiner Schule gelernt hast. Vielleicht erinnerst du dich mal noch daran, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Haben wir als Menschheit auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber das ist so. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und zwar mit 107.208 Kilometern in der Stunde. Das Bild, was du da siehst, das sieht sehr schön harmonisch aus. Unsere Erde bewegt sich mit 107.208 Kilometern in der Stunde um die Sonne. Jetzt, wenn du noch ein bisschen besser aufgepasst hast in der Schule, weißt du, unsere Erde dreht sich um sich selbst. Wenn wir auf dem Äquator wären, dann würden wir uns zusätzlich mit 1607 Kilometern in der Stunde um uns selbst drehen. Unendlich schnell. Das heißt, da hast du einen Ball, der dreht sich wie verrückt um sich und der rast mit horrender Geschwindigkeit durch das Universum. Hiob, hast du mal drüber nachgedacht? Hiob, hast du dir mal Gedanken gemacht, wer das in seiner Hand hält? Und wisst ihr, die Bibel ist voll vom Staunen darüber. Psalm 104 lesen wir Folgendes. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist so groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, der die Erde auf ihre Pfeile gegründet hat, dass sie niemals mehr wankt. Und man steht davor mit offenem Mund und sagt, nee, ich habe nicht drüber nachgedacht. Und nein, Gott, ich kann nicht dafür sorgen, dass die Erdumlaufbahn morgen noch die gleiche ist wie heute. Und dann geht Gott einen Schritt weiter. Vers 8. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach? Dem Mutterschoß entquoll, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln. Und ich ihm eine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hiob, weißt du eigentlich, wo das Meer herkommt? Hiob, hast du dir mal Gedanken gemacht, wer dem Meer eine Grenze setzt und sagt, bis hierhin kommst du und nicht weiter? Hiob, hast du überhaupt ein Verständnis davon, wie das funktioniert? Und merkst du, dass ich der Einzige bin, der genau das tut? Der dem Meer eine Grenze setzt, der dem Mensch ein Land gibt, um zu leben? Und wisst ihr Leute, es ist ja tatsächlich so, in der Astronomie, eins der größten Rätsel in Bezug auf unseren Planeten ist die Frage, wo kommt das ganze Wasser her? Jetzt, wenn ihr ein bisschen Astronomie verfolgt, ich finde das hochspannend, wir fliegen ja immer ins Weltall, um Wasser zu finden. Also vielleicht erinnert ihr euch, 2014 sind wir zum Mars geflogen, nannte sich Curiosity-Mission. Warum? Weil wir Wasser finden wollten. 2018 sind wir wieder zum Mars geflogen, war ein anderer Name, heißt InSight-Mission. Warum? Weil wir Wasser finden wollten. Was aber vollkommen klar ist, vielleicht hast du schon mal ein Bild vom Mars gesehen. Was vollkommen klar ist, wir suchen nicht solches Wasser. Wir suchen winzige Elemente von Wasserspuren, die vielleicht im Boden irgendwo eingeschlossen sind. Und unsere Erde ist so besonders, weil es so viel Wasser gibt. Und Gott sagt, weißt du was, Hiob? Ich habe das gemacht. Und wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 40 und 41, dann geht es um die Lebewesen im Wasser. Dann geht es um die Tiere, die das Wasser bevölkern. Ich weiß nicht, wer von euch auf den ersten Blick erkennt, was das ist. Ich muss euch zugeben, für jemand, der da jetzt nicht so drin ist, sieht das ja alles immer ähnlich aus irgendwie. Also es ist irgendwas groß aufgenommen, wahrscheinlich Elektronenmikroskop oder was weiß ich denn. Ich sage euch, was das ist. Das sind sogenannte Kieselalgen. Kieselalgen, merkt ihr schon am Begriff Algen, leben im Wasser, sind für das menschliche Auge komplett unsichtbar. Eine Kieselalge ist 30 bis 50 Nanometer groß. Nanometer ist ein Millionstel eines Meters, siehst du überhaupt nicht. Winzige Tierchen im Wasser. Wenn du einen Teelöffel Meerwasser nimmst, hast du 100.000 verschiedene Arten an Kieselalgen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du nach vorn guckst und wenn du dir einfach mal so eine mikroskopische Aufnahme von Kieselalgen anschaust, ich sitz davor und könnte das Bild, keine Ahnung, 5 Minuten angucken. Weil ich fasziniert bin von den Farben, von den Formen, von der Einzigartigkeit von jeder Kieselalge. Und ich gucke das Ding an und denke, Gott, das ist wirklich schön. Und das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme von einem Teelöffel Meerwasser. Und währenddem ich noch drüber staune, und mir ging das irgendwann vor Jahren so, wie schön die Kieselalgen sind, wenn du mal googelst unter Kieselalgen, dann erfährst du, die Dinger sind nicht nur schön, sondern die sind extrem wichtig. Kieselalgen produzieren nämlich den Sauerstoff, der im Wasser ist. Wir reden nicht nur über Physik heute, sondern auch über Biologie. War nie meine Kernkompetenz, gebe ich zu. Aber ich habe irgendwann verstanden, es gibt Lebewesen, die sind im Wasser und haben Kiemen, um Sauerstoff zu atmen. Ich habe mir aber nie die Frage gestellt, wie kommt der Sauerstoff eigentlich ins Wasser? Der Hauptgrund dafür, dass es Sauerstoff im Wasser gibt, sind diese Dinger. Sind Kieselalgen. Sie produzieren Tonnen von Sauerstoff, der im Wasser drin ist. Jetzt werde ich sagen, ich freue mich echt für die Fische. Toll, dass die auch atmen können. Was ich lange Zeit nicht wusste, ist Folgendes. Diese Kieselalgen produzieren so viel Sauerstoff, dass sie das an die Luft abgeben vom Wasser. Und wenn du jetzt mal einen tiefen Atemzug nimmst, atmest du auch Sauerstoff von Kieselalgen. Also nicht nur Photosynthese an den Bäumen, sondern auch das, was Kieselalgen produzieren. Hiob, hast du schon mal über Kieselalgen nachgedacht? Hiob, du stehst mit der Pistole und drängst mich in eine Ecke und sagst, Gott, du musst antworten. Hiob, warte mal, lass uns kurz über Kieselalgen reden. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Und übrigens, Hiob, nimm mal einen tiefen Luftzug. Ich sorge dafür, dass Sauerstoff in diesem Luftzug ist, den du gerade einatmest. Ich sorge dafür, Hiob. Warum? Weil ich dich lieb habe. Hiob, wie ist das eigentlich? Und wisst ihr, wenn wir in die Schöpfung gucken, dann ist das manchmal faszinierend, manchmal bleibt einem der Mund offen stehen und manchmal ist es tatsächlich auch einfach so, dass man mindestens schmunzeln muss, wenn nicht sogar in lautes Lachen ausbrechen muss. Weil Gottes Weisheit und seine Fürsorge oft so kreativ ist, dass man einfach denkt, Leute, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, und ich weiß, ab und zu habe ich ja auch schon an anderen Stellen über Hiob geredet, aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal was über die europäische Wasserspinne gehört hat. Wenn ich Spinnen sage, weiß ich, da geht bei vielen, da fängt das Gehirnkino an und viele Leute mögen Spinnen nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt lass mich mal kurz was über die europäische Wasserspinne erklären und spätestens jetzt musst du denken, okay? Pass auf, drei Dinge. Die europäische Wasserspinne heißt Wasserspinne. Warum? Weil sie erstens im Wasser lebt. Deswegen heißt sie so. Zweitens, die europäische Wasserspinne hat keine Kiemen. Also sie hat nicht das, was Fische haben, um den Sauerstoff und den Kieselalgen aus dem Wasser zu ziehen. Das hat sie nicht. Aber drittens, sie atmet Sauerstoff. Okay, nochmal von vorn. Sie lebt im Wasser, unter Wasser, meist am Grunde von Seen. Hat keine Kiemen, atmet aber Sauerstoff. Jetzt, wenn du ein bisschen nachdenkst, ist das wie mit dem komischen Dreieck von Hiob und seinen Freunden. Eine Sache geht nicht. Also du kannst nicht im Wasser leben, keine Kiemen haben und Sauerstoff atmen. Jetzt, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das tun soll oder nicht, aber ihr würdet es mir nicht glauben, wenn ich euch nicht ein Bild von der europäischen Wasserspinne zeigen würde. Wie funktioniert das, dass eine Wasserspinne im Wasser lebt, keine Kiemen hat und trotzdem Sauerstoff atmet? Pass auf, hier seht ihr die europäische Wasserspinne. Das ist ja noch ein sehr humanes Bild, aber ich erkläre euch mal, wie das geht. Die europäische Wasserspinne schwimmt an die Oberfläche des Sees. Und dann macht sie Folgendes, sie streckt ihre Beine und ihren Popo in die Luft und taucht so schnell ein, dass eine Luftblase entsteht. Jetzt vielleicht erinnert ihr euch als Kinder, oder wenn ihr mal wieder Kinder kriegt und keiner komisch guckt, wenn du das machst, wenn du Steine nimmst und die richtig schnell ins Wasser wirfst, entsteht eine Luftblase. Und genau das Gleiche macht die Wasserspinne mit ihren Beinen und mit ihrem Hinterteil. Sie produziert also eine Sauerstoffblase. Und dann seht ihr hier, sie nimmt die zwischen ihre Beine, zwischen ihre Härchen und führt diese Sauerstoffblase an das Grund des Gewässers, wo sie ein Sauerstoffdepot hat. Bis vor kurzem dachten die meisten Wissenschaftler, der Sauerstoff reicht für maximal 2 bis 3 Stunden. Alle 3 Stunden muss die Spinne nach oben und neuen Sauerstoff kreieren. Man hat herausgefunden, weil es auch noch Sauerstoff gibt im Wasser, und das erkläre ich euch jetzt nicht, hat mit unterschiedlichen Sauerstoffdrücken zu tun, ist das so, dass die Wasserspinne nur ein einziges Mal am Tag nach oben schwimmt, eine Luftblase erzeugt, die unten in ihr Depot bringt und aus ihrem Depot einen ganzen Tag lang Sauerstoff atmen kann, ohne Kiemen im Wasser. Jetzt erklär mir das mal mit einem evolutionären Prozess. Erinnert ihr euch noch an Evolutionsschule? Starke, dominante Eigenschaften setzen sich durch. Schwache, nachteilige Eigenschaften sterben aus. Also wenn du eine Spinne bist, im Wasser lebst, keine Kiemen hast und Sauerstoff brauchst. Leute, das ist keine starke, dominante Eigenschaft, die sich durchsetzt. Das ist Gottes Weisheit und Kreativität, die mich wirklich zum Schmunzeln bringt, weil ich denke, das ist doch verrückt, das hätte man doch besser machen können. Nee, hätte man nicht, aber das hätte man doch deutscher, effektiver, was weiß ich denn machen können. Leute, ich bin überzeugt, jetzt, ich habe keine Bibelstelle dafür, deswegen ordnet das auch so ein, aber ich bin überzeugt, wann immer eine Wasserspinne ihre Hinterbeine und ihren Popo in die Luft streckt und eine Sauerstoffblase erzeugt, sitzt Gott im Himmel und sagt, die habe ich echt cool gemacht. Die habe ich wirklich richtig gut gemacht. Hiob, hast du schon mal über eine europäische Wasserspinne nachgedacht? Hiob, ich verstehe deine Fragen und Hiob, ich nehme dich wirklich ernst. Und Hiob, ich will dir jetzt nicht zeigen, ich bin der Starke und du der Schwache. Aber Hiob, ich sorge dafür, dass dieses Tier überleben kann. Ich sorge dafür, dass auch diese Wasserspinne das bekommt, was sie braucht. Das geht weiter. Vers 12. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du der Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr verschüttet werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Hiob, hast du jemals getan, was ich Tag für Tag tue? Hast du der Sonne gesagt, geh auf? Dem Mond gesagt, geh unter? Hast du der Morgenröte geboten, wo sie hingehen soll? Jetzt, ich vermute, was in deinem Kopf abgeht. Du wirst sagen, so ein Quatsch, das sind Naturgesetze, Stephanus. Die Sonne geht auf und morgen und übermorgen auch. Und der Mond geht unter. Und ach übrigens, Stephanus, die gehen überhaupt nicht auf, weil... Nee, Leute, was sind denn Naturgesetze? Wie kommt es denn, dass das so tatsächlich passiert? Und wer sorgt denn dafür, dass die Sonne Tag für Tag aufgeht? Und der Mond. Und es Tag wird. Und es Nacht wird. Wenn ihr Kinder habt... Vielleicht erinnert ihr euch zurück, wenn ihr noch keine habt, freut euch auf die Tage. Leute, was ist das toll, wenn Kinder Sonne und Mond entdecken? Es war bei uns wirklich so, wenn der Mond zum ersten Mal bewusst wahrgenommen wird und dass dann dem nächsten Tag der Mond wieder da ist, dann geht das so. Papa, Papa, komm schnell, der Mond ist wieder da. Und dann muss die ganze Familie ans Fenster und den Mond angucken. Und ich stehe als aufgeklärter, erwachsener Mensch da und denke, Leute, klar ist der Mond wieder da. Und morgen, was verlieren wir im Erwachsenwerden? Was verlieren wir in unserem rationalen Denken, Gott erklären, Naturgesetze? Was verlieren wir mit offenem Mund vor einem Mond zu stehen und zu sagen, Papa, der Mond ist wieder da. Jetzt, ich weiß nicht, wie Tabea reagieren würde. Aber Leute, was wäre es denn cool, wenn ich früh aufstehen würde, die Sonne sehen würde, und zu Tabea sagen würde, Schatz, Gott hat es schon wieder getan. Gott hat die Sonne wieder aufgehen lassen. Gott schenkt uns einen neuen Tag Leben. Gott schenkt uns heute Licht. Gott schenkt uns heute Luft. Ich sage euch ganz ehrlich, in den letzten Jahren hat sich mein Gebetsleben in einem bestimmten Punkt geändert. Ich danke sehr oft für die Luft von heute. Sehr oft für das Licht, was heute Morgen aufgegangen ist. Sehr oft für das Leben, was ich heute leben darf. Für die ganz normalen Dinge. Warum? Weil Gott deutlich macht, Hiob, ich sorge dafür. Ich tue das. Vers 16 bis 18. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Also Gott geht jetzt von der Morgendämmerung in die Unterwelt, in das Totenreich und sagt, Hiob, bist du dort schon gewesen? Du hast dir in Kapitel 3 gewünscht, zu sterben, lieber im Totenreich zu sein. Hiob, warst du dort schon mal? Hast du das in deiner Hand? Und weißt du, wie es dort ist? Dann geht es weiter. Vers 19. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte? Sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären. Du hast es ja erkannt, denn damals warst du ja schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Also ihr merkt, Gott ist dann auch schon ein bisschen herausfordernd und sagt, Hiob, wie ist das mit Licht und Finsternis? Hiob, sag's mir, weil komm, du bist doch schon alt, du bist weise, du warst schon geboren, erklär mir das. Und er kommt von Licht und Finsternis und das lese ich jetzt nicht alles, guckt euch einfach mal nur, ja gut, erkennt man nicht so gut, aber das Rotgedruckte an. Die nächsten Verse drehen sich allein um das Wetter. Es geht um Regen, es geht um Wasser, es geht um Wolken, es geht um Tautropfen, es geht um Schnee und all diese Dinge. Und Gott fragt immer und immer wieder Hiob, wer sorgt eigentlich dafür, dass das Wetter so ist, wie es ist? Lieber Mensch, du schaffst es vielleicht, eine App auf deinem iPhone zu haben, die dir anzeigt, wie das Wetter ist, was ja auch nicht immer so funktioniert. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wer sorgt denn dafür, dass das Wetter so ist, wie es ist? Hiob, du nimmst das so selbstverständlich, aber Hiob, wer steht denn in seiner Weisheit dahinter? Und ihr merkt, Gott lenkt deinen Fokus von Hiob auf ganz normale Dinge und sagt, Hiob, denk mal kurz nach. Hiob, erklär mir das mal. Jetzt geht es mir beim Wetter so wie bei vielen anderen Dingen. Am meisten ärgere ich mich drüber oder ich versuche rauszukriegen, wie es morgen wird. Aber ich denke ganz selten drüber nach. Zum Beispiel über die simple Frage, wie schwer ist eigentlich Regen? Ist vielleicht eine doofe Frage in deinen Augen. Aber lass uns die mal ganz kurz stellen. Wie viel wiegt eigentlich Regen? Weil Gott sagt hier, ich bin der Vater des Regens. Jetzt, das kann man ja relativ simpel ausrechnen. Wenn es über dem Stadtgebiet von Detmold, also ohne Vorstädte, ohne all diese Dinge, sondern nur rein über dem Stadtgebiet von Detmold, eine Stunde relativ stark regnet, dann fallen in dieser Stunde 1,3 Millionen Tonnen Regen. 1,3 Millionen Tonnen Regen. Das ist so viel wie das größte Passagierflugzeug, was es gerade gibt, der Airbus A380 mal 5000. Also eine Stunde Regen über dem Stadtgebiet von Detmold heißt, es fallen 5000 Airbus A380 vom Himmel. Jetzt, ich freue mich ja, dass ihr schmunzelt, weil man denkt nicht so darüber nach. Aber jetzt lass mich mal die simple Frage stellen, wie geht das? Wie können erstens vorher 1,3 Millionen Tonnen Regen einfach in der Luft hängen? Und jetzt Leute, sagt nicht, Stephanus, du hättest an meiner Schule sein müssen, weil ich habe gelernt, wie das geht. Also Regen entsteht, warme Luftschicht, kalte Luftschicht, Kondensat. Das meine ich nicht. Welcher Ingenieur, auch welcher deutsche Ingenieur, schafft das, 1,3 Millionen Tonnen irgendwas einfach in die Luft zu hängen? Zweite Frage. Für gewöhnlich, wenn es über dem Stadtgebiet von Detmold eine Stunde stark regnet und 1,3 Millionen Tonnen Regen vom Himmel fallen, für gewöhnlich stirbt niemand daran. Wie geht das denn? Wer sorgt denn dafür? Habt ihr mal so YouTube-Videos gesehen, wo so eine große Baggerschaufel mit Wasser voll gemacht wird und ein Auto drunter steht? Und dann wird die Schaufel einfach umgekippt? Das Spannende ist nicht die Schaufel und nicht das Wasser, das Spannende ist das Auto hinterher. Das ist platt. Und das ist keine 1,3 Millionen Tonnen, das sind 3, 4, 5 Tonnen. Hiob, wer sorgt eigentlich dafür, dass wenn es über Detmold regnet, dass du noch lebst hinterher? Wer sorgt eigentlich dafür, dass das Wetter so funktioniert, wie es ist? Und dann lesen wir in Vers 28, hat der Regen einen Vater? Und wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Vers 22, bist du zu den Speichern des Schnees gelangt und hast du den Speicher des Hagels gesehen? Keine Sorge, ich mache das jetzt nicht die ganze Predigt lang, aber lass mich noch eine Frage über das Wetter stellen. Hast du mal wirklich über Blitze nachgedacht? Also über die Frage, was ist ein Blitz und was passiert, wenn es gewittert? Man hatte jahrelang, jahrzehntelang ein relativ einfaches Modell und ich bin sicher, das hast du in der Schule gelernt. Also wie entsteht ein Blitz? Dann hattest du einen Physiklehrer oder was weiß ich denn, der hat dir das vorgemacht. Ne? Pluspol, Minuspol, Spannung aufgedreht und irgendwann pssst, Blitz. Und so haben die meisten von uns gelernt, das passiert beim Gewitter. Also einfach unterschiedliche Ladung und dann blitzt es. Man hat dieses Modell in der Wissenschaft komplett verworfen. Man geht nicht mehr davon aus, dass Blitze durch unterschiedliche Spannungen entstehen, weil viel zu viele Phänomene nicht dazu passen. Lass mich ein Phänomen nehmen, wo ich immer wieder mit dem Kopf schüttle. Seit Mitte der 1990er Jahre weiß man, dass in Blitzkanälen, also Blitzkanäle ist ja all das, was du jetzt hier weiß siehst, dass in Blitzkanälen bei jedem Gewitter Röntgen und Gammastrahlung ausgesandt wird. Jetzt, das sagt nicht allen von uns was. Wisst ihr, was Röntgen und Gammastrahlung ist? Das ist radioaktive Strahlung. Das ist das, was bei Kernfusionen passiert. Jetzt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, tun sich mir da so ein paar Fragen auf. Ich weiß nicht, wie viel Gewitter du in deinem Leben schon erlebt hast. Ich weiß auch nicht, wie viel ich erlebt habe. Es waren etliche. Warum leben wir noch? Wenn da Röntgen- und Gammastrahlung entsteht, wie kann das sein, dass du und ich heute Morgen am 12. Januar 2020 mit relativ guter Gesundheit hier sitzen? Hiob, wer hält das denn in seiner Hand? Wer ist das denn? Und Vers 25 ist die Antwort. Wer hat der Regenflut die Bahn gebrochen und Blitz und Donnern den Weg bestimmt? Ich, Gott der Allmächtige. Wisst ihr, allein das kurze Nachdenken über das Wetter, das kurze Nachdenken über das, was wir über die europäische Wasserspinne gesehen haben, das kurze Nachdenken über Kieselalgen zeigt, irgendwie scheint sich unser Leben und das Universum um Gott zu drehen und seine Weisheit und seine Allmacht und nicht so sehr um ein Prinzip wie den Tun-Ergehen-Zusammenhang und auf keinen Fall um ein logisches Denkvermögen von uns Menschen. Ich will euch ein kurzes Video zeigen und ich schmunzle, weil du in dem Video nichts anderes siehst, außer Wetter und Himmel. Du siehst nur Wetter und Himmel. War ein Mensch in den USA, der hat einfach mal seine Kamera in den Himmel gerichtet und das als Zeitraffer zusammengefasst. Vielleicht machen wir das Licht ein bisschen dunkler, ich gehe an die Seite und lasst das Video einfach mal auf euch wirken. Weil genau das ist das, was Gott hier tut. Er sagt, Hiob, hast du mal drüber nachgedacht? Also Leute. Ihr seht nichts anderes außer Licht und Wetter. Ich weiß nur, wie es mir geht. Ich gucke das an und wir sehen nur Wetter und Himmel. Ich gucke das an und bin fasziniert von den Farben. Das Wetterleuchten ist unglaublich. Ich bin fasziniert von, das Gewitter ist pure, unbändige, unzähmbare Gewalt, was da vor unseren Augen abgeht. Ich bin fasziniert davon, dass das Wetter dort passiert und dass ich in den Himmel schaue und dass ich das sehe und denke, das übermannt und überrennt mich schon. Aber das ist nicht das, warum ich eigentlich fasziniert bin, sondern der Gedanke, das ist mein Gott, an den ich glaube, der das in seiner Hand hält, der jedem Gewitterkanal, und das haben wir gelesen, eine Bahn fährt und furcht, der sagt, da und da wird der Blitz runterkommen, der dem Regen die Bahn bestimmt, der die Wassermassen bestimmt, der das alles in seiner Hand hat. Und ich gucke das an und denke, Stephanus, an den Jesus glaube ich. Dann nimmst du Kolosser 1 dazu. Wer hat die Welt geschaffen? Es war nämlich genau Christus. Und es ist eben genau dieser Gott. Und ja, ich ringe mit Dingen in meinem Leben und ich verstehe so vieles nicht. Aber ich glaube an den, der all diese einzelnen Dinge in seiner Hand hat und hält. Hiob, hast du mal über das Wetter nachgedacht? Und wisst ihr, bisher waren wir nur unbelebt unterwegs. Es ging nur um Materie. Das geht dann weiter. Ab Vers 38, Kapitel 39 ist es, ab Vers 19 geht es um ganz viele verschiedene Tiere. Ihr seht das hier, Löwe, Rabe, Steinbock, Wildesel, Büffel, Straußenhenne, Pferd und Falke und so weiter. Und Gott fragt über ganz verschiedene Tiere und sagt, Hiob, hast du darüber mal nachgedacht? Jetzt, ich gehe mit euch nicht jedes einzelne dieser Tiere durch. Aber lasst mich mal vier Tiere ganz kurz vorstellen. Hier ist vom Pferd die Rede. Lasst mich mal nichts über das Pferd sagen. Lasst mich mal kurz was über das Ding hier sagen, das Seepferd. Jetzt, predigen ist immer gefährlich, weil man viel von sich selbst erzählt. Also hoffentlich predigen wir genügend das Wort, aber es ist immer auch die Person drin. Ich sage euch, was ich empfinde, wenn ich das sehe. Ich denke, was für ein hässliches Tier. Also vielleicht wirst du sagen, Stephanus, du verkennst da was, aber guck dir mal den Hals an. Also wo fängt Hals an, wo fängt Kopf an, wenn du so einen Hals hättest. Also ich gucke das Seepferdchen an und denke, Gott, ehrlich, hättest du das nicht ein bisschen schöner machen können? Und ich gucke das an und dann bin ich irgendwann über einen Artikel gestolpert, wo ich ein paar Dinge über das Seepferdchen gelernt habe, was ich nicht wusste vorneweg. Das Seepferdchen ist der langsamste Jäger der Welt. Heißt was? Das Seepferdchen ist ein Beutetier. Es muss Beute machen, um sich zu ernähren, aber es ist unendlich langsam. Habt ihr mal ein Seepferdchen schwimmen sehen? Also, das ist schon mal schwierig, die Richtung zu bestimmen. Das eiert da so irgendwie durchs Wasser und jetzt zu sagen, das ist echt schwierig. Extrem langsam geht das durch das Wasser. Den Artikel, den ich gelesen habe, der behandelt die Form des Seepferdchens, den Kopf, hier diese Einbuchtungen, diese Rundung. Also es geht um das, wie ist das Seepferdchen von der Form her gestaltet. Und man kommt zu dem Schluss, dass das Seepferdchen die perfekte Form hat, um so wenig wie möglich Wasserwirbel um sich herum zu erzeugen. Also Seepferdchen eiert da so durchs Wasser, Entschuldigung, wenn du Seepferdchen magst und ich stelle das jetzt so schlecht dar, aber das Seepferdchen eiert so durchs Wasser und die Form ist perfekt dafür, dass nichts von dem Wasser rundherum aufgewirbelt wird. Warum ist das überlebensnotwendig für das Seepferdchen? Weil es der langsamste Jäger der Welt ist. Angenommen, ich will Viktor verspeisen und ich bewege mich auf ihn zu. Ja, genau. Ich bewege mich auf ihn zu und er merkt schon von ganz langer Weite, oh, da wirbelt aber ganz viel rumherum. Ja, wenn er gescheit ist, ist er weg. Wenn ich ein Seepferdchen bin, egal wie ich aussehe, Viktor kriegt überhaupt nicht mit, dass ich langsam und leise und umhereiernd und ich lebe. Das heißt, das Seepferdchen kann nur überleben dadurch, dass es diese Form hat. Hiob, es ist in Ordnung, wenn du das nicht hübsch findest. Und es ist auch okay, Stephanus, wenn du Dinge im Leben anders machen würdest, als ich es getan habe. Aber weißt du was? Ich sorge dafür, dass das Seepferdchen Tag ein, Tag aus was zu essen hat. Ich sorge dafür. Lass mich ein zweites Tier vorstellen. Ich sage da nicht viel dazu, sondern ich zeige euch noch mal ein kurzes Video. Hat irgendjemand schon mal was vom japanischen Pufferfisch gehört? Ist ein kurzes Video, 2 Minuten, ist auch nicht schlimm, da wird Englisch geredet im Hintergrund, ich fasse das dann hinterher zusammen. Aber Leute, das Seepferdchen, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Der japanische Pufferfisch, der hat es mir wirklich angetan. Guckt mal, was der japanische Pufferfisch tut, in den Ozeanen tief unten. Einen kleinen japanischen Pufferfisch. Der hat ein großes Problem, er ist fast unsichtbar. Und das Problem ist für ihn existenziell, weil das führt dazu, dass er kein Weibchen bekommt, dass er sich nicht fortpflanzen kann und dass seine Art aussterben wird. Und dieser japanische Pufferfisch hat deswegen von Gott ein was in sich hineingelegt bekommen, was kein anderes Tier hat. Vielleicht habt ihr das verstanden, es gibt kein Tier in der Welt, was etwas derart Komplexes und mathematisch Vollkommenes herstellt wie der japanische Pufferfisch. Er ist 7 Tage, 24 Stunden, eine Woche lang damit beschäftigt, diese Kreation in den Meeresboden herzustellen. Warum? Nur damit ein Weibchen ihn registriert und wahrnimmt, da ist ein japanisches Pufferfischmännchen und sich diese Gattung tatsächlich fortpflanzen kann. Jetzt bringt dir oder mir das irgendetwas? Nein. Wir haben es Jahrhunderte, Jahrtausende überhaupt nicht mitbekommen, dass japanische Pufferfische sowas auf dem Meeresboden tun. Hiob, wer sorgt dafür, dass die japanischen Pufferfische nicht aussterben? Hiob, ich bin es. Hiob, ich bin es, der dafür sorgt. Übrigens, Hiob, glaubst du ehrlich, ich würde mich nicht um dich sorgen? Hiob, nochmal, ich nehme dich ernst. Und du darfst klagen und warum Fragen stellen und Hiob, ich verstehe das. Aber Hiob, mach die Augen auf und du wirst sehen, ich sorge für jeden Teil der Schöpfung, also auch für dich. Wir überspringen mal den Wildesel. Lass mich 4 Sätze zur Straußenhenne sagen. Mit einem Schmunzeln im Gesicht sage ich, ist wahrscheinlich mein Lieblingstier. Pass auf, Kapitel 39, Vers 13 bis Vers 18. Lasst es mich kurz lesen und versucht einfach mal mitzudenken, was für ein Tier hier vorgestellt wird. Munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Ist es die Schwinge des Storches oder des Falken? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und sie lässt sie auf dem Staub warm werden. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Wild des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihre Jungen hart, als gehörten sie ihr nicht. War ihre Mühe umsonst, es erschüttert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, lacht sie über das Ross und seinen Reiter. Hast du dich schon mal mit einer Straußenhenne beschäftigt? Das ist ein Vogel mit Flügeln, der aber nicht fliegen kann. Er gehört zur Gattung Vogel, hat auch Flügel, siehst du hier, wird aber nie die Landebahn verlassen, die Startbahn, er wird immer auf der Erde bleiben. Aber die Straußenhenne, wenn es ein Rennen gibt zwischen einem Pferd und einer Straußenhenne, wird die Straußenhenne immer gewinnen. Sie rennt wie verrückt durch die Kante. Also allein das Bild, denkst du schon, Gott, Es ist echt spannend, was du in diese Welt schaffst. Aber das Eigentliche, was hier Thema ist, ist ein anderes. Die Straußenhenne legt ihre Eier, also ihre Nachkommen, in den Sand und macht sich aus dem Staub. Geht weg. Lässt die Eier einfach da liegen. Jetzt siehst du das als rational denkender Mensch im Jahr 2020 und denkst, Straußenhenne, wie blöd ist das denn? Geh zurück zu deinen Eiern, kümmere dich darum, das ist deine Pflicht, das ist deine Verantwortung, das macht man so und das ist besser. Und ich hätte Spaß daran, den Versuch zu machen, wer von euch es schafft, der Straußenhenne beizubringen, bei ihren Eiern zu bleiben. Wahrscheinlich keiner. Warum? Und was bin ich dankbar, dass die Bibel Dinge so explizit und schwarz auf weiß deutlich macht. Vers 17. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Offensichtlich gefällt Gott ein gewisses Maß an Dummheit in seiner Schöpfung. Jetzt, wenn du beim Mittagessen das deiner Frau an den Kopf wirfst oder deinen Kindern, beruf dich nicht auf die Predigt von mir, ich habe das über die Straußenhenne gesagt, nichts über den Menschen. Aber bei der Straußenhenne hast du schwarz auf weiß in der Bibel. Gott gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Ist das weise? Ist das klug? Würdest du das tun, wenn du Gott wärst? Spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Weil Gott hat es so gemacht. Hiob, ich verstehe, dass du denkst, die Welt ist außer Kontrolle und dein Leben. Aber Hiob, manchmal verstehst du Dinge nicht, wie die Dummheit der Straußenhenne. Und trotzdem stehe ich dahinter. Ich will eine allerletzte Frage von Gott thematisieren. Vielleicht ist euch das aufgefallen, ich habe ein was übersprungen, einen Text in Kapitel 38, Vers 31 bis Vers 33, wo Gott folgendes Hiob fragt. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Hiob, hast du einmal über das Universum nachgedacht? Hast du einmal darüber nachgedacht, wie groß das Universum ist? Hast du mal darüber nachgedacht, über den Orion und die Sternbilder, die es im Universum gibt? Hiob, hast du jemals dir Gedanken darüber gemacht? Wisst ihr, in der Astronomie ist es tatsächlich so, ist das kein Witz, das größte Argument für außerirdisches Leben in der Astronomie ist folgendes. Das Universum ist viel zu groß, als dass es nur Leben auf diesem kleinen blauen Planeten geben sollte, wo du und ich leben. Das Universum ist viel zu unendlich, also muss es außerirdisches Leben geben. Ist tatsächlich das stärkste Argument für außerirdisches Leben. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so zutrifft. Weil vielleicht ist das Universum so, wie es ist, um die Größe und die Schönheit und den Charakter des Schöpfers des Universums darzustellen und nicht so sehr ein Zuhause für dich und für mich zu sein. Aber wisst ihr, wir als Menschen, und ich glaube, dass das grundsätzlich gut ist, wir versuchen, das Universum zu erobern. Ich habe schon gesagt, 2014 waren wir auf dem Mars, 2018 waren wir auf dem Mars. Und ich mache das in meiner Freizeit. Ich verfolge das wirklich gerne. Und ich finde das immer spannend, wenn wir als Menschen irgendwo landen, dann ist es ja immer ein Medienereignis. Und dann findest du ganz oft Bilder, die so aussehen. Also wo sich Menschen um den Hals fallen, wo man jubelt und wo man feiert. Und jetzt mal angenommen, die hätten keine Headsets auf und nicht alle blaue, irgendwelche einfarbige T-Shirts an, könnte man denken, entweder Deutschland ist Weltmeister geworden oder Karneval in Köln hätte es ausgebrochen oder wie auch immer. Aber du findest immer so ein Foto. Jetzt der Auslöser für das Foto sieht immer ähnlich aus. Der Auslöser für das Foto, konkret das war das Foto InSight-Mission letztes Jahr auf dem Mars zu landen. Der Auslöser für das Foto war das Foto. Und jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht, Leute, über eure geringe emotionale Reaktion darauf, weil das hat bei denen einen größten Jubel überhaupt ausgelöst seit Jahren. Was siehst du hier? Nichts. Also fast nichts. Du siehst hier irgendeinen Schatten, du siehst eine verdreckte und verstaubte Linse und das wurde auf die Erde gesandt. Warum jubelt man? Weil das zeigt, der Marsländer ist tatsächlich auf dem Mars und der kann noch Bilder senden. Und jetzt lasst mich das ganz deutlich sagen, ich finde das faszinierend, was man als Ebenbild Gottes tun kann. Ich finde das faszinierend, was der Mensch schafft. Und ich bin sicher, Gott sagt, Mensch, wirklich gut gemacht. Aber jetzt lasst mich das mal ganz kurz einordnen. Ihr kennt unser Universum, ihr kennt mit Sicherheit auch unser Sonnensystem. Und wenn wir das tun, wie letztes Jahr, dann fliegen wir von da nach da. Hoppla, ihr seht das hier. Hier ist die Erde und hier ist der Mars. Das ist alles. Klammer auf, das ist unglaublich. Keiner von uns würde das hinkriegen. Aber wir fliegen von da nach da. Und das war's. Jetzt ist es eben so, alles, was raumfahrtmäßig bisher gelaufen ist, hat nie unser Sonnensystem verlassen. Das am weitesten entfernteste Objekt von uns Menschen ist die Voyager 1-Sonde, wurde 1977 gestartet. Klammer auf, da gab es mich noch gar nicht. Also das Ding fliegt schon länger, als ich existiere. Seit 1977. Und die Voyager 1-Sonde ist jetzt gerade am Rande unseres Sonnensystems. Man kann das messen vom Magnetfeld her der Sonne. Sie ist gerade am Rande, unser Sonnensystem zu verlassen. Wir waren nie weiter weg als in unserem Sonnensystem. Jetzt bin ich mir auch nicht so sicher, ob das sprachlich bei dir so ist. Unsere Sonne ist ja schlicht und ergreifend ein Stern. Das ist ein kleiner Stern im Weltall. Jeder Stern, den du siehst, ist eine Sonne. Und jetzt in unserem Text ist vom Siebengestirn die Rede. Kannst du sehen mit bloßem Auge. Jeder Punkt, und ihr wisst, wir brauchen auch einen neuen Beamer, um die Punkte darzustellen, die wirklich auch da sind. Jeder Punkt, den du auf diesem Bild siehst, ist eine Sonne mit einem Sonnensystem. Die meisten Sonnensysteme haben Planeten, die um sie herumkreisen. Und du liest das und Gott fragt Hiob, Hiob, hast du das mal angeschaut? Jetzt unser Sonnensystem, ihr merkt, ich ende auch noch mit Schule, unser Sonnensystem ist ja Teil unserer Milchstraße. Also die Galaxie, in der wir leben, ist unsere Milchstraße. Hier seht ihr unsere Milchstraße, ist übrigens das einzige Nicht-Foto, was ich euch zeige. Alles andere sind Hubble-Fotos. Warum kann ich euch kein Foto von unserer Milchstraße zeigen? Weil halt noch niemand außerhalb war. Das kannst du nur zeichnen. Kannst du nur errechnen, weil wir noch nie unsere Milchstraße von außen gesehen haben. Unsere Milchstraße ist 100.000 bis 120.000 Lichtjahre im Durchmesser. Jetzt ist es lange her und Sonntagmorgen, aber ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer oder 1,25 Milliarden Mal zum Mond und zurück. Und das mal 100.000. Wenn man jede Sonne in unsere Milchstraße zählen würde, pro Sekunde eine, bräuchte man 2500 Jahre. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wo sind wir denn, Stephanus? Und so wie wir Menschen gestrickt sind, ist das eigentlich keine Frage. Natürlich in der Mitte, dort, wo es hell und herrlich ist. Sorry, Leute. Irgendwo da, jede Stecknadel wäre zu groß, um uns maßstabsgetreu tatsächlich abzubilden. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, Stephanus, vielleicht bist du nicht so wichtig, wie du es immer denkst. Und Stephanus, wenn du über Gott und sein Weltenwirken nachdenkst, vielleicht denkst du ein bisschen zu klein. Und wisst ihr, unsere Galaxie, die Milchstraße, ist ja nicht das Ende. Unser Universum hat Milliarden anderer Galaxien. Die nächste Galaxie, die es gibt, um die Ecke in astronomischen Einheiten, ist die Andromeda-Galaxie M31. Doppelt so groß wie unsere Milchstraße, doppelt so viele Sterne. Und das ist wirklich da draußen. Jetzt, die allerschönste, die ich bisher gesehen habe in meinem Leben, ist die hier, Sombrero-Galaxie M104. Google einfach mal NASA-Fotos. Und du guckst dorthin. Und das ist eine geistliche Übung, Leute. Lass mich noch einen Vers aus Jesaja lesen, wo Gott deutlich macht, was das bewirken soll. Und mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was als Ebenbild ihm gegenüberstellen? Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr es, seit die Erde gegründet wurde, nicht begriffen? Er thront über dem Kreis der Erde und wie Heuschreckenschwärme sind ihre Bewohner. Und wie ein Schleier breitet er den Himmel aus und wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt, um darin zu wohnen. Und mit wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich ihm gleich wäre, spricht der Heilige. Blickt nach oben und seht, wer hat diese geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt, abgezählt, sie alle ruft er mit Namen herbei, der Fülle an Kraft wegen und weil er vor Kraft strotzt, geht kein einziger verloren. Wenn wir über Gott nachdenken, Leute, kannst du nicht groß genug von Gott denken. Wenn wir über Gott denken, können wir nicht sagen, das ist dein Kumpel auf Augenhöhe und wir diskutieren mal, was richtig und was falsch ist. Der Fülle an Kraft wegen strotzt er. Er ist der Wolkensetzer, der Regenmacher, der die Welt in seiner Hand hält. Er ist Gott. Lasst mich ein allerletztes Bild zeigen und damit ende ich. Ich habe euch gesagt, dass das am weitesten entfernteste Objekt, das wir Menschen jemals geschaffen haben, die Voyager 1-Sonde ist, 1977 gestartet. Sie ist 77 gestartet und 23 Jahre später, am 14. Februar 1990, war sie 6 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Das ist ein Peanut im Weltall, aber für uns relativ groß. Und man gab am 14. Februar 1990 der Voyager 1-Sonde den Befehl, sich umzudrehen, die größte Fokussierung, den größten Zoom zu machen, den es gibt, und ein Bild von der Erde zu machen aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung. Und die Sonde hat den Befehl empfangen, hat das Bild gemacht und dann hat man Wochen darauf gewartet, dass das Bild ankommt. Warum? 6 Milliarden Kilometer Entfernung, Bit für Bit muss geschickt werden. Jetzt, ich sage dann immer auch unseren Studenten, weil unser WLAN an der Bibelschule jetzt nicht auf 100.000 Leute ausgelegt ist, wenn ihr euch das nächste Mal ärgert über die WLAN-Geschwindigkeit, erinnert dich mal an diese Zeiten, wo man Wochen gewartet hat, ein Bild zu empfangen. Man wartete Wochen für Wochen und Pixel für Pixel, Pixel für Pixel setzte sich das Bild zusammen. Und irgendwann war das Bild der Erde aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung vollständig. Und dann kennt ihr das, dann gibt es eine Pressemitteilung der NASA, dann gibt es ein Treffen mit Journalisten und dann wird das Bild präsentiert. Und das, was man gesehen hat, nach Wochen des Wartens, war das. Jetzt, wahrscheinlich erkennst du es nicht, und das liegt erstmal nicht an unserem Beamer. Ich mache es ein bisschen größer, das ist das. Das ist die Erde aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung. Jetzt, wenn du ein bisschen bist wie ich, denkst du, oh cool, wir leben im Licht, da ist so ein Sonnenstrahl und das ist ganz besonders. Ist nur die Reflexion der Sonne auf der Voyager 1-Sonde. Die gibt es nicht, die Strahlen. Es ist einfach im Nichts. Ich habe euch gesagt, die NASA benennt ihre Bilder. Man nannte dieses Bild The Pale Blue Dot. Der blassblaue Punkt. Und Leute, es geht mir jetzt gerade so, wie es mir immer geht an dem Punkt, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Weil was ich in dem Moment erkenne ist, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob du gerade eine Hoch- oder eine Tiefphase in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, ob du gerade mit Gott ringst oder nicht. Ich weiß aber, jeder von uns verbringt sein ganzes Leben auf diesem blassblauen Punkt. Die Leute, die wir beneiden, die Leute, die wir bedauern, die Leute, wo wir sagen, ich würde gern so sein, die Leute, wo wir sagen, ich will nicht dort enden. Die Hochphasen unseres Lebens, die Tiefphasen, das, wo wir im Glauben vorangehen, das, wo wir im Zweifel stehen und sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Jeder von uns verbringt sein Leben, sein ganzes Leben, auf dem blassblauen Punkt. Und wisst ihr, als David das erkannt hat, dann drückt er das in Psalm 8 genau so aus. Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Gott, wenn ich das sehe, die Dimension, dann erkenne ich, wie klein ich bin. Aber Gott, wenn ich dann noch darüber nachdenke, du nimmst dich deiner Menschenkinder an. Du schickst Jesus auf diesen blassblauen Punkt und nur auf diesen blassblauen Punkt. Und Gott, ja, ich ringe mit meinem Leben auf diesen blassblauen Punkt. Aber was ist der Mensch, Gott, dass du dich des Menschen annimmst? Und wisst ihr, ich sage jetzt nichts mehr weiter. Ich werde jetzt noch beten und wir werden gemeinsam ein Lied singen. Aber mein Wunsch und mein Gebet heute Morgen war, wenn wir über das nachdenken, was Gott Hiob antwortet, dass wir aufhören zu denken, und ergriffen werden von dem, wie unser Gott ist. Und dann fangen wieder an zu denken, das ist gut. Aber Leute, ich bete darum, und das werde ich gleich tun, dass unser Gottesbild uns so fasziniert und ergreift, dass wir die Höhen und die Tiefen unseres Lebens mit diesem Gott leben. Und dass wir dahin kommen, dass wir sagen, Gott, ich kann das Leid in meinem Leben nicht erklären, aber trotzdem will ich dir folgen, weil du dieser Gott bist. Dass wir dahin kommen und sagen, Gott, es geht mir so und ich ringe darum, was du tust. Aber es gibt nichts Besseres, als dir tatsächlich zu folgen. Ich lade euch ein, liebe Leute, lasst uns aufstehen. Ich werde beten Und dann ermutige ich dich, stehen zu bleiben, und wir wollen gemeinsam das Lied singen, Wie groß ist der Herr. Und mein Wunsch ist, dass du das aus Herzen singen kannst, unabhängig, ob es dir gerade gut oder nicht so gut geht. Aber weil unser Gott tatsächlich dieser große Gott ist. Kommt, ich bete, und dann singen wir das Lied gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, ich habe keine Ahnung, was ich Hiob geantwortet hätte, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre. Herr, wir lesen aber in deinem Wort, was du geantwortet hast. Und Herr, ich bin erstaunt darüber, dass du Hiob nicht seine Umstände erklärst. Ich bin erstaunt darüber, dass du dich nicht verteidigst. Ich bin erstaunt darüber, Herr, dass du nicht anfängst, irgendwelche logischen Argumente zu bringen, sondern dass du Frage um Frage deutlich machst. Du hast in deiner Weisheit diese Welt in deiner Hand. Und nicht nur du hast die Welt in deiner Hand, sondern du sorgst dich um jeden Teil deiner Schöpfung. Du sorgst dich um die Tiere, du sorgst dich um das Meer, du sorgst dich um die Sterne. Und Herr, natürlich sorgst du dich auch um uns Menschen. Und Herr, wenn wir heute Morgen hier stehen, so unterschiedlich wie wir sind, dann bete ich, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir das Lied, was wir singen, ganz bewusst und aus vollem Herzen singen können, Herr. Wie groß ist der Herr? Herr, weil dein Wort das von der ersten bis zur letzten Seite deutlich machst, du bist der unvergleichliche Schöpfer, der vor Kraft strotzt und der mit nichts zu vergleichen ist. Und Herr, ich bete, dass wir mit diesem Gottesbild auch aus diesem Gottesdienst rausgehen und in die nächste Woche hineingehen, Herr. Ich bete, Herr, dass die Sicht auf dich uns hilft, die schwierigen und die guten Phasen in unserem Leben mit dir gemeinsam durchzustehen, Herr. Danke, dass du groß bist. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du kein Mensch bist. Und danke, dass du unvergleichlich bist. Jesus, wir lieben dich. Und wenn wir das Lied jetzt singen, wollen wir dir das zusagen, Herr. Wie groß ist der Herr. Danke, Herr, dass du bist, wie du bist. Amen.